Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers im Studio. Schönen guten Tag. Intensivmediziner aus ganz Deutschland beobachten mit Sorge, wie die Zahl der künstlich beatmeten Covid-19-Patienten wieder steigt. Ich spreche gleich mit einem Chefarzt aus Bremen. Wir schauen nach Nordrhein-Westfalen, wo Ministerpräsident Armin Laschet stark in der Kritik steht, weil er angeblich einen Schlingerkurs in der Pandemie fahre. Und wir sind zu Gast bei der Jugendhilfe in Hamburg, die Menschen ohne perfekten Lebenslauf hilft, eine eigene Wohnung zu bekommen. In der jetzigen dritten Welle der Corona-Pandemie nimmt auch die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser wieder zu. Kurz vor Ostern hatten Intensivmediziner vor weiteren Öffnungen gewarnt und auf die steigende Zahl von Intensivpatienten verwiesen. In Bremen zum Beispiel waren mit Stand von vorgestern von 153 Intensivbetten nur noch 17 frei und allein 52 waren von Covid-19-Patienten belegt. Ich habe kurz vor der Sendung mit einem Intensiv- und Notfallmediziner aus Bremen sprechen können, Professor Dr. Rolf Dembinski vom Klinikum Bremen-Mitte. Herr Dembinski, Sie leiten die Intensiv- und Notfallmedizin an der Klinik. Wie angespannt ist bei Ihnen die Lage?
Ja, wir haben in der Tat über die Feiertage eine etwas angespanntere Situation gehabt. Wie Sie schon richtig sagen, haben wir eine deutlich höhere Zahl an Covid-Patienten auf unseren Intensivstationen gehabt. In ganz Bremen haben wir die Zahl von 50 überschritten. Das ist deutlich mehr, als wir in den letzten Wochen hatten. Und wir sehen in der Tat im Allgemeinen einen langsamen, aber kontinuierlichen Anstieg der Intensivpatienten, der Covid-Patienten auf der Intensivstation.
Würden Sie denn dann den Warnruf von Anfang April, den einige Kollegen von Ihnen veröffentlicht haben, dass die Intensivstationen bald wieder überlastet sein könnten, würden Sie den unterschreiben?
Die Gefahr besteht sicherlich. Es gibt ja von der DIVI, der interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin, ein entsprechendes Prognosemodell, auf deren Basis man ganz gut antizipieren kann, wie der Bedarf zukünftig aussehen wird, und zwar abhängig einerseits von den Lockdown-Bedingungen, andererseits von der Impfrate. Und vor dem Hintergrund dieser Zahlen muss man damit rechnen, dass auch der Bedarf an Intensivbetten für Covid-Patienten weiter ansteigt. Wir sind jetzt bei deutschlandweit etwa 4.500 belegten Betten. In der zweiten Welle waren es Maximum 6.000, sodass wir also langsam uns auf diese Zahl zubewegen und sicherlich überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Insofern ja, die Gefahr besteht, dass es zu einer zunehmenden Belastung des intensivmedizinischen Systems in Deutschland kommt. Ja.
Und wie würden Sie damit umgehen?
Ich glaube, dass wir auf der einen Seite den Lockdown sicherlich nicht zu früh beenden dürfen. Und ich glaube zum anderen, dass es auch extrem wichtig ist, den Bürgerinnen und Bürgern und den Menschen eine Perspektive zu bieten. Und deshalb glaube ich, dass es sehr wichtig ist, oder das Wichtigste, um diese Zahlen zu beeinflussen, ist die Impfung, ist die Impfrate. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man den Menschen auch eine Perspektive bietet, die es ihnen dann eben auch ermöglicht, sich impfen zu lassen, beziehungsweise die Vorteile in einer Impfung zu sehen.
Vor allen Dingen die älteren Menschen sind mittlerweile geimpft. Wirkt sich das jetzt eigentlich auch auf die Belegungen in der Intensivstation aus? Also liegen dort signifikant andere Patienten als zum Beispiel noch zu Weihnachten?
Ja, das kann ich sicher mit einem Ja beantworten. Wir haben ein Durchschnittsalter der Patienten auf der Intensivstation, das deutlich niedriger ist. Auf meiner Station hier im Klinikum Bremen-Mitte liegen jetzt die Patienten mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren. Das war sicherlich in der zweiten Welle noch anders. Und ich sehe auch einen Zusammenhang mit der hohen Belegungsrate auf der Intensivstation, denn die Patienten, die wir jetzt auf der Station haben, sind jüngere Patienten, zunehmend häufiger auch mit der britischen Variante erkrankt und dann eben mit einer längeren Liegedauer, sodass also hier die Betten länger belegt sind, weniger schnell freigemacht werden können. Und das wirkt sich natürlich dann auch aus auf die Belegungsrate und die Möglichkeit, neue Patienten aufzunehmen.
Wie hoch ist die Sterblichkeit der Covid-19-Patienten jetzt bei Ihnen?
Auf unserer Intensivstation sind es 25%. Und mit 25% Sterblichkeit liegen wir noch unter dem, was deutschlandweit für die Intensivstation vermeldet wird. Wir haben hier im Klinikum Bremen-Mitte die Möglichkeit, künstliche Lungenersatzverfahren anzuschließen. Und damit sind wir hier in Bremen die Einzigen, sodass die Patienten, die wir hier haben, sicherlich auch eine spezielle Auswahl darstellen.
Es heißt, man habe nicht nur bei Ihnen, sondern insgesamt medizinisch einiges über Covid-19 dazugelernt. Haben Sie denn auf der Intensivstation noch neue Therapien, Medikamente oder allgemein Erkenntnisse sammeln können, die den Patienten beim Überleben oder auch beim guten Genesen helfen können?
Also ein Aspekt, den wir schon lange kennen, ist der Beeinflussung des Gerinnungssystems. In dieser Hinsicht war uns schon früh bewusst, dass die Covid-19-Infektion das Gerinnungssystem beeinflusst und wir entsprechend handeln können und müssen, um vor allem Lungenembolien, also Verstopfung der Lungengefäße, zu verhindern. Darüber hinausgehend muss man sagen, dass es zwar eine ganze Menge von neuen Therapieansätzen gibt und Überlegungen. Empfohlen werden kann von diesen neuen Therapieformen allerdings so gut wie gar nichts, weil sich alles noch in der Studienphase, in der Erprobung erfindet, was es so gibt. Und es ist auch häufig so, dass, wenn überhaupt es einen Vorteil für die Behandlung mit solchen Medikamenten gibt, dass es dann die Patienten betrifft, die noch nicht intensivpflichtig sind. Das heißt, die Patienten, die noch nicht so eine schwere Symptomatik haben, dass sie auf der Intensivstation versorgt werden müssen. Und dementsprechend bleibt eigentlich für die Intensivstation evidenzbasiert, also mit guten Daten belegt, eigentlich nur die Therapie mit Cortison, also einem speziellen Cortisonpräparat, das in der Frühphase gegeben den Krankheitsverlauf etwas brechen soll. Das heißt, das ist keine spezielle Therapie gegen das Virus, sondern eine sogenannte immunmodulierende Therapie, also eine Therapie, die darauf ausgerichtet ist, die systemische Reaktion des Körpers auf diese Infektion zu beeinflussen.
Dankeschön. Das war der Intensiv- und Notfallmediziner Dr. Rolf Dembinski vom Klinikum Bremen-Mitte. Der CDU-Chef und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet steht zurzeit ziemlich in der Kritik. Neuester Anlass ist Laschets Vorstoß, einen sogenannten Brücken-Lockdown zu beschließen, um die Corona-Infektionszahlen einzudämmen, bis noch mehr Menschen geimpft sind. Die Opposition in Nordrhein-Westfalen wirft ihm Augenwischerei vor. Der Brücken-Lockdown sei das gleiche wie die schon längst beschlossene Notbremse und die soll endlich mal konsequent angewendet werden. Und selbst sein Partner in der schwarz-gelben NRW-Koalition, die FDP, reagiert zurückhaltend und wirbt für mehr Öffnungen und mehr Tests. Unsere Reporterin in Düsseldorf ist uns jetzt zugeschaltet, Vivien Leue. Heute Vormittag wollte Armin Laschet noch einmal über die aktuelle Lage bei der Pandemiebekämpfung in Nordrhein-Westfalen informieren. Was hat er da gesagt?
Ja, er hat ein Impfzentrum mit Drive-In-Möglichkeit besucht in Westfalen und hat dabei deutlich gemacht, wie gut jetzt am Beispiel Nordrhein-Westfalen das Impfen mittlerweile vorankommt. Da sagte er:
Wir haben in diesen Tagen 100.000 Menschen pro Tag an nur einem einzigen Tag geimpft. Das ist eine sehr große Zahl und das zeigt, die Impfstoffe kommen.
Ja, also Laschet rechnet damit, dass bis zum Beginn der Sommerferien die Hälfte aller Bewohner in NRW ihre Erstimpfung erhalten. Aber er ging auch noch mal auf seinen Vorschlag vom Montag ein.
Wir brauchen eine Brücke hinein in diese Zeit. Die Perspektive, dass wir sehr schnell aus der Pandemie rauskommen, geht besser, wenn wir schnell, hart und klar uns jetzt noch mal alle zusammenraufen.
Also statt Öffnungen und Notbremse jetzt doch eben dieser Lockdown.
Okay, insgesamt, so scheint es aber, gibt es im Moment doch wenig Klarheit über den Kurs von Laschet. Jedenfalls wird das so berichtet. Bisher plädierte er ja für Öffnungen und eine Notbremse, wenn nötig. Jetzt also scheinbar eine Kehrtwende. Steht uns denn jetzt ein härterer Lockdown bevor?
Nein, tatsächlich bleibt es aktuell jetzt bei den Öffnungsstrategien und Notbremsen, weil eben die Ministerpräsidentenkonferenz noch nichts anderes entschieden hat, ja auch nicht früher zusammenkommen wird, wie Armin Laschet das vorgeschlagen hatte. Nun hat zwar, wir haben es eben in den Nachrichten gehört, Bundeskanzlerin Merkel den Vorschlag von Laschet unterstützt. Söder hatte das ja auch schon getan, also einen solchen Lockdown gefordert. Aber Armin Laschet hat heute auch noch einmal bekräftigt, dass er einen solchen Brücken-Lockdown, wie er das nennt, nicht alleine, also nur in NRW einführen wird. Hören wir da noch mal rein.
Mein Plädoyer war ja, wir brauchen bundeseinheitliche Antworten.
Ja, und das sagt auch Bundeskanzlerin Merkel jetzt am Mittag. Also ganz klar, es muss bundeseinheitlich sein. Und ich sag mal hier in NRW, Sie hatten das schon angesprochen, wäre es für Armin Laschet wohl auch schwierig, diesen Lockdown mit seinem Koalitionspartner hier auf Landesebene der FDP umzusetzen. Denn die hat sich zum Beispiel immer gegen Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen. Die Ablehnung hat sie gestern dann auch noch einmal bekräftigt. Und morgen will der NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP die Modellregionen vorstellen, in denen dann sogar noch weitere Öffnungsschritte erprobt werden sollen, also Öffnungen mit einer Teststrategie. Insofern ein Lockdown bundesweit, da könnte sich die FDP hier in Nordrhein-Westfalen wohl nicht gegen sperren, aber nur auf Landesebene, das ginge nicht.
Das hört sich für mich nach einem Streit an, der sich da in der schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf anbahnen könnte.
Ja, also bisher muss man wirklich sagen, ist die schwarz-gelbe Landesregierung hier in NRW relativ harmonisch durch die Pandemie gekommen. Das macht sie ja auch aus, relativ ruhig eigentlich zu regieren. Aber jetzt hört man tatsächlich in der letzten Zeit hinter den Kulissen doch auch Frust vom kleineren Koalitionspartner. Denn dieser Schlingerkurs, der Laschet vorgeworfen wird, der sorgt natürlich auch hier im Land für Verwirrung, in der Regierung auch für Verwunderung. Also man erkennt quasi den Armin Laschet manchmal gar nicht wieder, mit dem man bisher regiert hat, der auch für schnelle Öffnungen war und nun eben einen harten Lockdown mit Ausgangssperren fordert, den die FDP aber so ablehnt. Es ist auch nicht ganz klar, da wollte sich keiner zu äußern, ob das in irgendeiner Art und Weise vorher abgesprochen war. Ich gehe davon aus, eher nicht.
Kritiker werfen Armin Laschet ja auch vor, er versuche sich mit seinen Forderungen vor allen Dingen zu profilieren im Rennen um die CDU-Kanzlerkandidatur. Und es ginge es weniger um die Sache. Würden Sie, Frau Leue, als Beobachterin dem zustimmen?
Ja, klar. Also Armin Laschet hat diese Doppelrolle, NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef. Als Ministerpräsident konnte er versöhnen, Dinge zusammenbringen, auch moderieren. Als CDU-Chef wird ihm das ja vorgeworfen als zu wenig Kante. Und sein Ton wird spürbar etwas schärfer, seine Forderungen härter. Und das hat ganz sicher etwas mit dieser anstehenden Entscheidung um die Kanzlerkandidatur zu tun. Und dann wissen wir ja, danach ist es noch nicht vorbei. Sollte er Kanzlerkandidat werden, geht es in den Bundestagswahlkampf. Also das liegt ganz sicher auch an seiner Rolle des CDU-Chefs, dass er jetzt hier etwas anders agiert.
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet hat sich heute nochmal zur Pandemiebekämpfungsstrategie für Nordrhein-Westfalen geäußert. Dankeschön an Vivien Leue, unsere Reporterin in Düsseldorf. Eine Wohnung in Hamburg zu finden, das ist schon für Menschen mit einem festen Einkommen gar nicht einfach. Die Mieten steigen noch immer. Die Nachfrage ist viel größer als das Angebot. Noch schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, ist die Wohnungssuche für Menschen, die kein geregeltes Einkommen oder Schulden haben oder Brüche im Lebenslauf, von denen Vermieter besser nichts wissen sollten. Der Hamburger Verein Jugendhilfe kennt dieses Problem. Er organisiert Projekte für Menschen, die zum Beispiel eine Drogensuchterkrankung hinter sich gelassen haben oder die mal obdach- oder wohnungslos waren. Das jüngste Projekt des Vereins Jugendhilfe ist jetzt in Hamburg-Harburg an den Start gegangen. Ein Neubau mit dauerhaft niedrigen Mieten für Menschen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt keine Chance hätten. Aus Hamburg berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
Also der Handtuchheizkörper ist da. Spiegel ist auch da, die Beleuchtung darüber ist auch da, das Waschbecken ist da. Sie müssen halt gucken, ob Sie hier irgendwas entdecken, was nicht in Ordnung ist.
Eine Wohnungsübergabe in Hamburg-Harburg. Christine Tügel, die Geschäftsführerin des Vereins Jugendhilfe, geht mit dem ersten Mieter des neuen Wohnprojekts Raum für Raum durch, notiert alles auf ihrem Klemmbrett. Neben ihr nickt bei jedem Häkchen auf der Liste Henning Buschmann. Seinen richtigen Namen behält er für sich. Mit Anfang 50 hätte der arbeitslose Hafenarbeiter auf dem regulären Hamburger Wohnungsmarkt keine Chance gehabt.
Ich habe einen Negativ-Schufa-Eintrag. Nicht wegen Mietschulden, sondern weil ich mich mal mit einer Bank angelegt habe. So. Und sobald man sowas hat, da hast du fast keine Chance mehr auf dem Wohnungsmarkt. Du bekommst ja einen Eintrag, begleichst das und dann bleibt das noch so und so viele Jahre drin. Und das ist dann das Problem.
Solange er noch keine Arbeit hat, zahlt das Amt für Grundsicherung die Netto-Kaltmiete von gerade mal 6,50 Euro pro Quadratmeter. Der Verein Jugendhilfe hat ihm geholfen, diese Wohnung überhaupt zu finden.
Also das ist eine Rettung eigentlich. Ne? So wäre der Verein nicht gewesen, dann hätte ich wohl hier auch keine Chance gehabt. Würde wohl auch die Obdachlosigkeit im Raum stehen.
Buschmann ist optimistisch. Als Hafenfacharbeiter wird er schon wieder einen Job finden. Dann zahlt er die Miete aus eigener Tasche. Zu seiner Parterrewohnung gehört auch eine kleine Terrasse. Die Rasenflächen im Hinterhof dürfen alle 72 Bewohnerinnen und Bewohner der insgesamt 37 Wohnungen nutzen, erzählt Christine Tügel vom Jugendhilfe e.V.
Und hinter dem Haus hier wird noch ein kleiner Spielplatz entstehen, weil wir Familien haben, die herziehen mit Kindern.
Und dazu gibt es noch einen Gemeinschaftsraum mit großer Küche, in der die Mieterschaft zusammenkommen kann, in der Bewohner mit kleinen Wohnungen auch größere Feste feiern können. Möglich wurde das Projekt durch die Unterstützung der Hamburger Investitions- und Förderbank und dadurch, dass die Stadt das Grundstück weit unter dem üblichen Marktniveau an den Jugendhilfe e.V. verkauft hat. Dafür garantiert der Verein für die nächsten 40 Jahre dauerhaft niedrige Mieten. Christine Tügel erklärt, für wen das Angebot gedacht ist.
Manche haben ihre Arbeit verloren, andere haben sich vom Partner getrennt, andere sind in die Sucht abgerutscht oder sind psychisch krank. Menschen sind nach Deutschland gekommen, weil sie sich hier ein besseres Leben erhofft haben und sind dann auch erstmal in einer Notunterkunft gelandet. All das sind Gründe, warum man in Hamburg keine Wohnung mehr hat. Und nicht alle brauchen Betreuung, aber es gibt auch welche, die noch weiter betreut werden zusätzlich durch Sozialpädagogen. Und andere, die auch schon bei uns sehr, sehr lange gewesen sind, also in Einrichtungen von uns.
Einer, der schon lange dabei ist, der 6 Jahre lang in der sogenannten Clean WG des Jugendhilfe e.V. gelebt hat, ist Carlos Alonso. So jedenfalls will er in diesem Radiobeitrag heißen. Baseball-Cappy auf dem Kopf, weite Jeans und Turnschuh. In der Clean WG hat er seine Kokain- und Amphetaminsucht hinter sich gelassen, hat wieder gelernt, seine Tage zu strukturieren, regelmäßig Sport getrieben und daran gearbeitet, irgendwann einmal ein Leben in den eigenen 4 Wänden leben zu können.
Das braucht viel Zeit. Die hat man mir gegeben, das war auch gut so. Seit 6 Jahren bin ich stabil und habe die letzten 5 Jahre jetzt in dem Außenwohnprojekt, das ist eine schöne alte Villa hier in Harburg, die Jugendhilfe besitzt, gelebt mit 8 anderen Leuten zusammen. Auch unterschiedlichste Charaktere. Ein WG-Leben, wie außerhalb auch, in der Normalität nenne ich es jetzt mal salopp.
Und jetzt steht er da, in seiner ersten eigenen Wohnung. In der Hand hält Carlos Alonso die gerade ausgehändigten Wohnungsschlüssel, schüttelt ungläubig den Kopf.
4 Stück hat man mir überreicht. Carlos' eigene Wohnungsschlüssel mit 49 Jahren. Das ist tatsächlich ein 6er am Lotto. Und ich möchte auch diese Situation, in hier einziehen zu können, nicht gegen den 6er am Lotto tauschen. Der 6er am Lotto ist ganz schnell weg, der Gewinn. Aber das ist was, wo ich dauerhaft bleiben kann.
Ein glücklicher Mieter in Hamburg. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder hat ihn getroffen. Wer profitiert eigentlich vom Homeoffice in der Pandemie? und wer leidet drunter oder hat gar keine Möglichkeit dazu? Das ist ein Thema gleich bei den Kollegen von Campus und Karriere nach den nächsten Nachrichten. Und das war's von Deutschland heute mit Beiträgen aus Bremen, Düsseldorf und Hamburg. Mein Name ist Ute Reckers und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.